Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Drei Monate sind es noch bis zur Europawahl und so langsam nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf. Wie stellen sich die großen Parteien für die Wahl auf und welche Chancen hat Ursula von der Leyen, erneut Kommissionspräsidentin zu werden? Das besprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über das Manöver der NATO in Polen, bei dem Szenarien für einen möglichen Angriff Russlands durchgespielt werden. Der Frühling deutet sich allmählich an und auch im politischen Brüssel steigen langsam die Temperaturen. Die Bekanntgabe der Spitzenkandidaten ist so etwas wie der Auftakt des Europawahlkampfs. Am Wochenende haben die europäischen Sozialdemokraten ihren Kandidaten ernannt, den EU-Arbeitskommissar Nicola Schmid. Ende der Woche kommt die christdemokratische EVP zum Parteitag in Bukarest zusammen und wird aller Voraussicht nach Ursula von der Leyen als Kandidatin bestätigen. Vor der Sendung habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kaplan gesprochen und ihn zunächst gefragt, mit welchen Aussichten startet der luxemburgische Sozialdemokrat Nicola Schmid in diesen Europawahlkampf?
Naja, man fragt sich schon ein wenig, ob Nicola Schmid nicht in Wahrheit so etwas wie ein Platzhalter für die Sozialdemokraten ist. Er ist ein honoriger Mann. Er hat als Kommissar, als EU-Kommissar manches erreicht, beispielsweise die schwierigen Verhandlungen über ein Mindestlohngesetz in Europa zu einem Ende geführt. Er hat als Luxemburger Politiker manches erreicht. Gleichwohl muss man sich die Umfragen derzeit anschauen und da sieht man, dass die prognostizierten Ergebnisse für die Sozialdemokraten und die Christdemokraten immer deutlicher auseinanderlaufen. Der Rückstand der Sozialdemokraten wird immer größer, liegt etwa bei 40 Sitzen im Moment. Das müssen wir so deutlich sagen, im Moment. Vor zwei Jahren war das schon mal anders. Da lagen beide Fraktionen Kopf an Kopf. Aber bei diesem Rückstand wird natürlich Nicola Schmid nicht in der Lage sein, das Amt des Kommissionspräsidenten für sich zu beanspruchen. Und die Sozialdemokraten haben deutlich gemacht, dass es ihnen auch gefallen würde, beispielsweise dieses Mal den Ratspräsidenten der Europäischen Union zu stellen und nicht mehr nur den Außenbeauftragten wie im Moment.
Und Sie haben es gerade gesagt, den Umfragen zufolge haben die Christdemokraten liegen weit vorne. Nun soll Ende der Woche Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin beim Parteitag in Bukarest aller Voraussicht nach bestätigt werden. Sie hat sicherlich kein Problem mit der Bekanntheit, aber sie musste trotzdem Überzeugungsarbeit leisten. Gegen welche Vorbehalte muss sie ankämpfen?
Naja, sie hatte sich mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen aus den Reihen ihrer eigenen Fraktion. Ich sage jetzt die eigenen, etwas betont in Anführungsstrichen, dass sie eigentlich gar nicht so eine richtige Christdemokratin sei, sondern vielmehr sozialdemokratisch grüne Politik gemacht hat in der zurückliegenden Legislaturperiode. Und das hat vielen nationalen Delegationen in der EVP-Fraktion überhaupt nicht gefallen. Und deswegen hatte es tatsächlich vor einigen Monaten ja auch mal Versuch gegeben, andere Kandidatinnen für dieses Amt der Spitzenkandidatin ins Gespräch zu bringen. Die sind alle gescheitert. Und nun müssen sich EVP und Ursula von der Leyen sozusagen zusammenraufen, sodass sie nicht immer wieder diese Widersprüche, die es da beispielsweise beim Green Deal gegeben hat, immer wieder offenlegen im Wahlkampf.
Mhm. Jetzt gab es in den letzten Tagen aber auch noch mal Kritik an von der Leyen, die den Beauftragten für kleine und mittlere Unternehmen benannt hat, Markus Pieper, den CDU-Europaabgeordneten. Wogegen genau richtete sich diese Kritik?
Diese Kritik kommt aus dem Europaparlament und sie bezieht sich darauf, dass dieses Verfahren intransparent gelaufen sei und dass sie mit Markus Pieper jemanden ausgewählt habe, der eigentlich viel weniger qualifiziert gewesen sei als andere Interessenten. Da wird dann spekuliert, dass Ursula von der Leyen sich mit dieser Benennung von Markus Pieper, ein Abgeordneter aus dem Münsterland, sich sozusagen die Nominierung durch die EVP gesichert habe als Spitzenkandidatin. Das ist, ich glaube, das kann man so sagen, Quatsch. Dieses Argument im Hintergrund dieser Benennung von Markus Pieper war, neben der fachlichen Qualifikation, die Ursula von der Leyen sicherlich gesehen haben wird, etwas anderes, nämlich ein Problem auf der nordrhein-westfälischen Landesliste. Da hat nämlich der Landesvorsitzende, Ministerpräsident Hendrik Wüst dafür gesorgt, dass eine weitere Frau in die Spitzenaufstellung gekommen ist und dadurch drohte der Europaabgeordnete Voss aus Bonn, der hier sehr prominent gewirkt hat in der zu Ende gehenden Legislaturperiode, der drohte aus, von den erfolgreichen Listenplätzen runterzurutschen. Und dann hat man eben dadurch, dass man Markus Pieper zum KMU-Beauftragten der Kommission ernannt hat, dafür gesorgt, dass der Europaabgeordnete Voss aus Bonn einen Platz nach oben rutschen konnte und nun auch damit rechnen kann, im nächsten Europaparlament wieder vertreten zu sein.
Jetzt ist Ursula von der Leyen als amtierende Kommissionspräsidentin natürlich mit einer ganz guten Ausgangslage, tritt sie zu der Wahl voraussichtlich an. Steht also so einer zweiten Amtszeit nichts mehr im Wege?
Naja, es gibt ja den berühmten offiziellen Weg, den man gehen muss, um Kommissionspräsident oder Präsidentin zu werden. Denn das Nominierungsrecht liegt ja bei den Staats- und Regierungschefs. Kaum vorstellbar, dass eine EU-Kommissionspräsidentin, die ja damals von Macron, dem französischen Staatspräsidenten, ins Gespräch gebracht worden ist, nach einer solchen Amtszeit, in der sie so viele Bewährungsproben, ich nenne nur mal die Pandemie, die anschließende Wirtschaftskrise und den Ukraine-Krieg bewältigen musste, dass sie diesmal die Unterstützung der Staats- und Regierungschefmehrheit nicht findet. Das kann man sich kaum vorstellen. Und angesichts der Umfragedaten, die ich eben genannt habe, kann man sich auch nicht vorstellen, dass dann im Europaparlament sich noch jemand anderes zur Wahl stellt, außer Ursula von der Leyen. Aber sie wird eine Mehrheit schmieden müssen im Europaparlament. Da gibt es ja die traditionelle Koalition, informelle Koalition, muss man ja immer sagen, bezogen auf das Europaparlament, die informelle Koalition der Mitte, also Sozialdemokraten, Liberale, Christdemokraten. Aber da besonders die beiden Fraktionen auf der rechten Seite erstarken werden, wird es diesmal schwieriger, wirklich eine solide, satte Mehrheit zu finden.
Und Sie sagen es, die Parteien am rechten Rand werden voraussichtlich im nächsten Europaparlament deutlich gestärkt sein. Wir haben die Fraktion der Konservativen und Rechten, der EKR, und die rechtsradikale Fraktion Identität und Demokratie. Inwieweit will sich die EVP, die christdemokratische Fraktion, von diesem rechten Rand abgrenzen?
Zunächst einmal geht es darum, diese Brandmauer, die es hier gegeben hat, neu zu ziehen. Manfred Weber hat ja schon vor etlichen Monaten deutlich gemacht, dass er eigentlich versuchen will, die EKR, also die etwas gemäßigtere rechte Fraktion, aufzuteilen, jedenfalls inhaltlich, und zu sagen, da gibt es Parteien, mit denen kann man koalieren, wie beispielsweise die Fratelli d'Italia, der italienischen Ministerpräsidentin, oder vielleicht auch NWA, das sind die gemäßigten flämischen Nationalisten. Da gibt es also Parteien, mit denen man zusammenarbeiten kann. Wir stellen Kriterien auf. Alle müssen pro Rechtsstaat, alle müssen pro Europa, alle müssen pro Ukraine sein. Und dann können wir mit denen zusammenarbeiten. Das trifft aber nicht auf alle Parteien zu, die in dieser Fraktion vertreten sein werden. Also beispielsweise nicht auf die Peace, die ja ihre Probleme mit dem europäischen Rechtsstaatsverständnis hat, oder mit der Fidesz, die ein großes Problem ebenfalls damit, aber auch mit der Unterstützung der Ukraine hat. Mit denen will man also nicht zusammenarbeiten, und mit den Parteien, die in der ID zusammengeschlossen sind, beinharte Rechtsextremisten, mit denen will man ohnehin nicht zusammenarbeiten.
Und beim Parteitag der EVP jetzt Ende der Woche in Bukarest soll ja auch das Wahlprogramm beschlossen werden. Kann man schon sagen, welche inhaltlichen Akzente da gesetzt werden sollen?
Ja, das ist ganz eindeutig. Also in dem Entwurf, dem letzten Entwurf, der dann da auch zur Abstimmung und zur Diskussion gestellt werden wird, geht es ganz stark darum, dass die Europäische Union sicherer gemacht werden soll durch eine Stärkung der Verteidigung, durch die Gründung eines Sicherheitsrats, eines europäischen Sicherheitsrats, in den dann auch europäische Staaten, die nicht der EU angehören, wie die Schweiz, Norwegen, Island, eingebunden sind. Die EVP wird fordern, dass die EU keinen Außenbeauftragten mehr nennt, sondern einen echten, ja, in Anführungsstrichen EU-Außenminister, der Vizepräsident der EU-Kommission ist und keinen Doppelhut mehr trägt, also nicht auch noch dem Rat gegenüber verantwortlich ist. Die EVP will den Grenzschutz stärken, und dann die zweite Komponente ist sozusagen alles, was mit dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat. Die Landwirte sollen unterstützt werden, die Wirtschaft soll gestärkt werden. Die EVP beteuert, dass sie zum Green Green Deal steht. Gleichzeitig unterstreicht sie aber, dass alles, was mit dem Green Deal zu tun hat, technologieoffen geschehen müsse. Nicht mehr enthalten im jüngsten Entwurf ist übrigens die Forderung nach einer Rückabwicklung des Verbrenners aus, also der Autos mit Benzin- und Dieselmotor ab 2035, der Neuzulassungen. Das heißt also, da sieht man dann auch den Einfluss von Ursula von der Leyen, die natürlich Angst haben muss um ihre Hinterlassenschaft aus ihrer ersten Legislaturperiode als Kommissionspräsidentin, dass sie da nicht in einem Widerspruch zu sich selbst landet. Und deswegen wird jetzt dieser Kampfbegriff, dieser politische Kampfbegriff Verbrenner aus, taucht im EVP-Wahlprogramm nicht mehr auf.
Mit unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern habe ich über den Auftakt zum Europawahlkampf und den Parteitag der EVP Ende der Woche gesprochen. In Polen ist die Alarmbereitschaft hoch. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und besonders in den vergangenen Monaten sind immer wieder Drohgebärden aus Russland in Richtung Polen und Baltikum zu vernehmen. Die Länder sind wesentlich für die Verteidigung der NATO-Ostflanke. Im Nordwesten Polens trainieren NATO-Truppen deshalb gerade für den Ernstfall. Martin Adam berichtet.
Die Weichsel führt nach Hochwasser. In Korzeniewo, in Pommern, im Nordwesten Polens fließt sie schnell und mit Druck. Bis zu 6 Meter tief und über 300 Meter breit. Am Ufer sammeln sich ein paar Militär-LKWs. Sie fahren die Böschung herunter und ins Wasser, klappen Pontons aus und verbinden sich zu Fähren.
Die Dauer eines Baus einer Fähre, wie wir sie hier vorfinden, dauert bei einer eingespielten Crew 9 Minuten. Und mit so einer Vierfachfähre sind wir in der Lage, 2 Kampfpanzer über 70 Tonnen Gewicht innerhalb kürzester Zeit überzusetzen,
sagt Oberstleutnant André Burdig. Ein paar Minuten später rollen die ersten Panzer ans gegenüberliegende Weichselufer. Die Amphibienfahrzeuge, die Militärfähren also, gehören zur Bundeswehr. Ein paar Meter flussabwärts transportieren französische und polnische Fähren ebenfalls schweres Gerät über die Weichsel. Die Übung ist Teil von Steadfast Defender, der größten NATO-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges. 90.000 Soldatinnen und Soldaten üben seit Anfang des Jahres die Verteidigung der Ostgrenze. Sie üben den Ernstfall. Die Übung ist ein Signal der Sicherheit nach innen, der Abschreckung nach außen, sagt Gunnar Brügner. Als Brigadegeneral ist er für die Übung mitverantwortlich.
Jedes Schiff, das segelt, jedes Flugzeug, das fliegt, jeder Helikopter in der Luft, jeder Panzer, der rollt, sendet eine Botschaft. Und das ist notwendig. Wir zeigen, welche Fähigkeiten wir haben. Und wir verbinden das mit der Entschlossenheit, sie auch einzusetzen, sollte das notwendig werden.
Hinter ihm ziehen Hubschrauber auf. Kurz darauf donnern 2 polnische F-16-Kampfjets über die Weichsel. Nach der Flussüberquerung soll ein 300-Kilometer-Transport an die polnische Ostgrenze folgen. Es ist die große NATO-Show. Zum ersten Mal seit 30 Jahren hat die NATO eine Strategie, sagt ein beteiligter US-Offizier. Alle 31 NATO-Staaten plus Schweden nehmen an der Großübung teil. Und die Zusammenarbeit läuft gut, sagt der polnische General Cezary Wiśniewski, unabhängig von Abhörskandalen der Bundeswehr oder Auftritten von Donald Trump, die an der Zuverlässigkeit der USA zweifeln lassen, und auch unabhängig von Drohungen aus Moskau. Die Perspektive der Uniformierten ist, wir müssen immer bereit sein zu kämpfen. Heute, morgen, wenn es notwendig ist. Es ist nicht so wichtig, was um uns herum in der politischen Sphäre geschieht. Die Militärs konzentrieren sich auf ihre Arbeit, auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit. Nur abseits. In Gesprächen ohne Mikrofon hört man, dass die Stimmung der Soldaten sich geändert hat, ernster geworden ist. Der Verteidigungsfall, der hier geprobt wird, ist spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr nur Theorie. Und dann spricht Brigadegeneral Brügner aus, was bisher nur mit Formulierungen wie feindliche Kräfte oder die andere Seite umschrieben wurde. Natürlich geht es um Russland.
Natürlich wird das hier beobachtet werden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Und wenn diese Botschaft dann auch in Russland ankommt und dort entsprechend gesehen wird, dann haben wir unsere Hausaufgaben auch hier richtig gemacht.
Schließlich beobachte man sie ja auch selbst sehr genau, die andere Seite.
Die Reportage von Martin Adam über das NATO-Manöver in Polen. Auch in Norwegen startet in dieser Woche ein großes NATO-Manöver. Innenpolitisch wird aber derzeit auch noch ein ganz anderes Thema diskutiert. In den vergangenen Jahren wurden viele Fälle von unrechtmäßigen Auslandsadoptionen bekannt. Kinder aus Asien oder Afrika wurden dabei offenbar gegen den Willen ihrer leiblichen Eltern in Norwegen zur Adoption freigegeben. In Norwegen wird deshalb nun über den Stopp von Auslandsadoptionen diskutiert. Sigrid Harms berichtet.
Priyankika Samanti hat immer gespürt, dass etwas nicht stimmte. 1992, als sie 7 Wochen alt war, kam sie von Sri Lanka nach Norwegen. Ein norwegisches Paar hatte sie adoptiert. Es war wie ein Trauma, das ich im ganzen Körper fühlte. Ich dachte schon als kleines Kind, dass es eine merkwürdige Vorstellung war, dass ich norwegisch sein sollte. Das waren nicht meine Geschichte, meine Vorväter, mein Erbe. Priyankika fühlte, dass sie aus ihrer Kultur und ihrer Familie herausgerissen wurde. Als sie 3 Jahre alt war, begann sie Fragen zu stellen. Mit 5 sprach sie von einer Rückkehr zu ihren leiblichen Eltern. Und als sie 7 war, bat sie ihren Adoptivvater, ihr zu helfen, einen Brief an die Behörden zu schreiben. Sie wollte nach Hause, nach Sri Lanka. Meinen Adoptiveltern war schnell klar, dass ich wieder zurückgehen werde, dass ich nur eine Leihgabe bin. Für sie bin ich ihre Tochter, aber für mich sind sie meine Pflegeeltern. Erst als Priyankika volljährig war, bekam sie Einblick in ihre Papiere. 2013 fand sie schließlich ihre Mutter in Sri Lanka und eine Antwort darauf, warum sie in ihrer Kindheit diese Unruhe im Körper spürte. Ihre Mutter hatte sie nicht freiwillig weggegeben. Die Geschichte der heute 32-Jährigen aus Oslo ist kein Einzelfall. In den letzten Jahren wurden, vor allem durch Medienberichte, viele unrechtmäßige Adoptionen bekannt. Die Rede ist von Dokumentenverfälschung, vorgetäuschten Gerichtsverfahren, Bestechung und von Kindern, die ohne Einwilligung der Eltern weggegeben wurden. Die norwegischen Behörden haben nun darauf reagiert und die Vermittlungslizenzen für Kinder aus Madagaskar, Thailand, Philippinen, Taiwan und auf Sicht auch Südkorea zurückgezogen. Übrig geblieben sind 6 Länder. Nun fordert das zuständige Amt für Kinder, Jugend und Familien einen vorläufigen Stopp aller Auslandsadoptionen. Abteilungsleiterin Kristin Ugstad Steinrim sagte im norwegischen Rundfunk: Wir haben das Adoptionssystem untersucht und sind der Meinung, dass es geändert und deshalb vorübergehend gestoppt werden muss. Zumindest für 2 Jahre, bis der Bericht einer unabhängigen Kommission vorliegt, die nun die Adoptionspraxis mit den verschiedenen Ländern genau unter die Lupe nehmen soll. Doch Familienministerin Kjersti Toppe meint, dafür sei es zu früh. Auch wenn er nur vorübergehend ist, würde ein Stopp aller Adoptionen einen Eingriff bedeuten, der Folgen haben kann, und zwar für die Zukunft. Entschieden ist nichts. Toppe hat das ihr untergeordnete Amt aufgefordert, mögliche Konsequenzen zu berechnen. Sitzel Aas von der Agentur Adoptionsforum hofft, dass durch die Untersuchung mehr Fakten auf den Tisch kommen. Sie spricht von Einzelfällen, die zu einer allgemeinen Verurteilung von Adoptionen geführt hätten. Agenturen, Eltern und Kinder würden zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt. Viele Adoptivkinder werden auf dem Schulhof gefragt, ob sie gestohlen wurden. Da ist viel Misstrauen entstanden. Man sollte nicht alle Fälle über einen Kamm scheren.
Und so muss man behandeln, jede einzelne Geschichte für sich.
2022 wurden 45 Kinder aus dem Ausland in Norwegen adoptiert. Priyankika Samanti hat wenig Hoffnung, dass die norwegische Kommission wirklich die seriösen von den unseriösen Adoptionsbüros unterscheiden kann. Wie soll eine Untersuchungskommission Unrecht aufdecken, wenn sie ein gefälschtes Dokument nicht von einem Original unterscheiden kann? Sie hat die norwegischen Behörden gedrängt, unabhängige Organisationen in den betreffenden Ländern zu Hilfe zu bitten. Anders werde man nie zu 100% herausfinden, ob eine Adoption nach den internationalen Regeln verlaufe oder nicht.
Der Beitrag von Sigrid Harms über Auslandsadoptionen in Norwegen. Und das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und tschüss.